Einen wunderschönen guten Morgen. Ist das nicht schön, den Herrn zu preisen? Alle die, die seine Kinder sind, wir werden das in alle Ewigkeit tun, wenn wir bei ihm sind. Und da freue ich mich drauf. Das war heute Morgen so ein richtiger Vorgeschmack für das, was uns im Himmel dort erwartet. Wer freut sich drauf, bei ihm zu sein, in alle Ewigkeit und ihn zu preisen? Und wir werden nie müde werden. Ich habe mir so vorgenommen, wenn man das so menschlich sagen darf, die ersten 10.000 Jahre erstmal überhaupt in die Augen Jesu zu schauen. Ich habe ja Zeit. Da guckt ja keiner mehr auf die Uhr. Ich grüße euch, ihr Lieben. Schön, hier zu sein. Ich heiße Helmut Kühn, verheiratet mit Marion hier. Zusammen dürfen wir hier sein. Wir haben 4 Kinder, glücklich verheiratet. Also nicht die Kinder, sondern jetzt wir. Und dann haben wir 4 Kinder. Und auch eine ganz liebe Schwiegertochter, gläubig, und waren 21 Jahre auf dem Missionsfeld in Chile. Gott hat uns gerufen, da rauszugehen in dieses Land, wo wir gar nicht wussten, wo das überhaupt liegt. Und jetzt wissen wir es. Wenn ihr was über Chile wissen wollt, fragt uns. Und sind letztes Jahr Februar wieder zurückgekommen. Das hat der Herr so geführt. Gott hat das so gemacht. Und jetzt sind wir wieder in Deutschland erstmal. Und haben im Januar dann Axel und Christiane kennengelernt bei uns in der Ecclesia-Gemeinde in Hillesheim. Da kommen wir ursprünglich her, Marion und ich. Liebe Grüße von der Leiterschaft auch unserer Gemeinde dort aus Hillesheim. Und da haben wir Axel und Christiane kennengelernt. Und daraus entstand die Einladung, hier mal zu euch herzukommen. Und wir fühlen uns wirklich geehrt, eine so doch wirklich lebendige Gemeinde hier kennenzulernen in einem so schönen Gebäude. Ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie gesegnet ihr seid. Und auch die ganzen Zeugnisse zu hören, was Gott hier so getan hat mit euch, wie ihr zusammen gelitten habt, gekämpft habt und der Herr euch so viele Türen geöffnet hat. Und es ist unser Gebet, dass der Herr euch viele weitere Türen öffnet. Das hat auch heute etwas mit meiner Botschaft auch zu tun, die ich bringen möchte. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass ihr für eure Leiterschaft betet. Ich selbst hatte nun das Vorrecht, auch 16 Jahre Gemeindeleiter zu sein. Ich war dann auch 8 Jahre lang auch Missionsleiter dort in Chile, viele Gemeinden betreut. Und ich weiß, was Leiterschaft bedeutet. Und ich kann euch als Gemeinde, ihr Lieben, es eigentlich gar nicht genug ans Herz legen, dass ihr für eure Leiterschaft intensivst betet. Es ist nicht falsch, wenn man sagt, die Gemeinde steht und fällt mit Leiterschaft. Und was Leiterschaft durchmacht, das wissen nur die, die wirklich Leiter sind, die in Verantwortung stehen, die wissen, wovon man redet. Und die sind diejenigen, die sagen, betet für uns. Und das ist genau das, was auch Paulus getan hat, dass er hat ja in seinem Epheserbrief, sagt er im 6. Kapitel, das ist ja, sehe ich als Teil der Waffenrüstung Gottes an. Und da sagt er, mit allem Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, das sagt hier Paulus, auch für mich, er bittet um Gebet, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in diesem Fall in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. So, ich lege es euch ans Herz, betet ganz intensiv für eure tolle Leiterschaft. Und dass sie wirklich immer wieder Gottes Willen herausfinden und umsetzen und dem Herrn, der sie berufen hat, auch treu sind in ihrem Dienst. Betet für ihre Ehe, betet für ihre Kinder, betet für ihre Angeheirateten, betet für den ganzen Kreis der Leiterschaft. Ihr Lieben, ich möchte heute Morgen ein Thema bringen, was ich schon wirklich für euch eigentlich seit längerem bewege. Und das Thema heißt, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Da sehen wir hier auch schon so einen Leuchtturm, wie er auch im Dunkeln dort so ganz stark leuchtet. Und das soll heute unser Thema sein. Ich möchte eine Stelle aus dem Römerbrief lesen, bevor ihr es sucht. Ich werde sie noch nicht sagen, die Stelle. Ich möchte kurz noch etwas zum Römerbrief sagen. Der Römerbrief ist ja ein Brief oder ein Buch aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Das ist das, was wir glauben, dass die Bibel das Wort des lebendigen und einzig wahren Gottes ist. Und es ist eins von 66 Büchern, von über 40 Autoren geschrieben. Und dann kommt doch schon mal die Frage auf, wie kann denn das sein, wie kann ich denn glauben, dass das Gottes Wort ist, wenn da doch so viele Menschen das geschrieben haben, so viele verschiedene Bücher über so einen langen Zeitraum. Da kann ich eigentlich dir nur dazu sagen, Gott ist Gott. Und Gott ist kein Ding unmöglich. Und Gott kann auch über 40 Persönlichkeiten aus allen Berufsfeldern benutzen und kann seinen Willen durch sie aufschreiben lassen. Wer sagt Ja dazu? Ja, das kann Gott. Gott ist fähig, das zu tun. Wenn er Himmel und Erde geschaffen hat, dann kann er auch das. So sind wir der vollen Überzeugung, dass die Bibel das wahrhafte Wort Gottes ist. Wir glauben daran vom ersten Buchstaben bis zum letzten. Wir nehmen da auch nichts raus. Wir glauben dem Wort Gottes, so wie es geschrieben steht. Der Römerbrief wurde ja von Paulus geschrieben. Paulus war ein Mann, wer das nicht weiß, der hat zu seiner Zeit, also nachdem Jesus schon auferstanden war und zu seinem Vater zurückgekehrt ist, war er ein Verfolger dieser neu entstandenen Gemeinde Jesu. Der hat sich auf die Stirn geschrieben, dass das, was da gelehrt wird von diesem Jesus, dass das eine Irrlehre ist, dass das nicht von Gott ist. Paulus, der damals Saulus hieß, hatte auch einen Glauben an Gott, aber für ihn war das eine Irrlehre und er hat dann diese Christen verfolgt. Er hat sie einsperren lassen, er hat zugelassen, dass sie umgebracht wurden. Er war ein wirklich eifriger Verfolger dieser Gemeinde Jesu gewesen. Bis er eines Tages eine Begegnung mit demselben Jesus hatte, den er verfolgte. Und dann ist sein Leben so transformiert worden, dass er, möchte ich mal sagen, zu dem größten Verteidiger und Kämpfer für die Gemeinde Jesu geworden ist. Und ich möchte auch dazu sagen, wie wichtig es ist, dass wir alle auch wirklich für die Gemeinde Jesu auch kämpfen und eintreten. Dass auch Leidenschaft ein Herz für die Gemeinde hat und wirklich für die Gemeinde kämpft. Paulus hat viel durchgemacht aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zur Gemeinde. Und er hat dann zu allem, was er durchgemacht hat, gesagt, und zudem alle noch die Sorge um die Gemeinde. Das war ein Mann, der hat sich wirklich um die Gemeinde gesorgt. Der hat gelitten mit ihr. Und wenn da Irrlehrer waren, dann ist der Paulus aufgestanden. Und er hat sie mit Vornamen und Nachnamen öffentlich genannt. Und er ist konkret geworden. Er hat die Gemeinde geliebt und er wollte sie schützen. Und dieser Paulus hat viele Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und Paulus schreibt jetzt hier im Römerbrief. Und er hat ungefähr 58 nach Christus geschrieben, schätzungsweise diesen Brief. Und er ist an die Christusgläubigen in der Großstadt Rom gerichtet, deswegen Römerbrief, Rom. Und der Brief ist gerichtet an Nichtjuden und auch an Juden. In seinen 16 Kapiteln, da können wir kurz mal nur drauf gucken, die er schreibt. Gut, die Kapitel gibt's erst, die Kapiteleinteilung gibt es erst seit 1206. Vorher war die Bibel ja nicht in Kapitel eingeteilt. Deswegen ist immer gut, wenn wir die Bibel doch auch im ganzen Kontext immer lesen und uns nicht verwöhnen lassen von den Kapiteln. Vielleicht mal das nächste Bild. Da sehen wir, dass Paulus hier in dem Römerbrief von der Kraft des Evangeliums schreibt, der guten Botschaft von Jesus Christus. Er schreibt von dem verlorenen Zustand des Menschen, auch des Juden. Er schreibt von der Gerechtigkeit vor Gott allein durch Jesus und allein durch Glauben. Er schreibt von der Wichtigkeit und dem Verständnis der Wassertaufe. Er schreibt von dem neuen Lebenswandel im Geist. Er schreibt über Israel und ihr Lieben, das ist Paulus und Israel. Er liebt das Volk Israel. Und er schreibt, dass es das auserwählte Volk Gottes ist, von dem Verhältnis der Gemeinde Jesu auch zu den Juden, der rechte Gebrauch der Geistesgaben, das Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Er spricht vom Wandel in der Erwartung der Wiederkunft Jesu, von gegenseitigen Verantwortungen und endet mit Empfehlungen und auch Warnungen. Das in kurzen Worten ist so der Brief, den Paulus an die Römer da schreibt. Ein ganz toller Brief. Und unser Textabschnitt jetzt ist in dem 13. Kapitel. Da, wer die Bibel dabei hat oder vielleicht sein Handy und darin sucht, in Römer Kapitel 13 möchte ich hier die Verse 11 bis 14 lesen als Grundlage für die Botschaft hier heute Morgen. Römer 13, die Verse 11 bis 14, ich lese hier aus der Elberfelder Übersetzung. Mit der bin ich groß geworden. Und da schreibt Paulus hier an die Römer. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Ich möchte diesen Text einmal kurz systematisch durchgehen, dass wir ihn wirklich gut verstehen, was Paulus hier sagen möchte, schon mal hier und da auf unser Leben anwenden. Und da möchte ich im zweiten Teil ganz praktisch werden, wie wir das anwenden, wie ich es angewandt habe und wie wir es anwenden können, und schließe mit einem Ruf zur Aktion. Damit wollen wir enden. Paulus spricht hier ganz liebevoll, das ist sein Herz. Paulus ist bewegt durch den Geist Gottes und er spricht mit Liebe. Das, was er sagt, ist mit Liebe. Und er spricht hier 5 Ermahnungen aus, eigentlich an diese Gemeinde in Rom. Die erste Ermahnung, ich sage bewusst Ermahnung, weil es hier nicht einfach nur eine Ermutigung ist, es ist wirklich eine Ermahnung an die Gemeinde, aber eine konstruktive, liebevolle. Und er sagt an erster Stelle, erste Ermahnung, wir sollen die Zeit erkennen. Wir sollen die Zeit erkennen. Der Mensch weiß ja schon erstaunlich viel. Wir haben jetzt so 21 Jahre in Chile gelebt und haben nicht so viel mitgekriegt, was hier so in Deutschland alles passiert. Jetzt kommen wir wieder hierher und merken, meine Zeit, was hier alles gebaut, gemacht und getan wird, wie schnell das alles geht. Gerade die Tage haben wir uns darüber unterhalten, nach Überflutungen, wie schnell hier Brücken wieder gebaut werden. Das ging in Chile nicht so schnell. Da war das alles ein bisschen anders. Da hat man irgendwie alles mit dem Draht geregelt. Das Wichtigste, was man dabei haben musste, war immer ein Stück Draht. Und damit ging immer irgendwie alles da in Chile. Und hier in Deutschland, man ist so fortschrittlich, man weiß so viel, man hat so viel Erkenntnis über so viele Dinge und es scheint irgendwie fast mittlerweile unbegrenzt zu sein. Jemand hat mal gesagt, im Jahr 2050 werden wir das Jahr 2017 als Mittelalter bezeichnen, wenn wir zurückschauen. Wenn wir sagen, damals, die im Jahr 2017, die haben im Mittelalter gelebt. So wird die Entwicklung sein. Und ich zweifle das auch fast gar nicht an. Aber die Frage ist, erkennen wir auch die Zeit, in der wir leben? Erkennen wir, dass wir in der Endzeit leben? Haben wir auch diese Erkenntnis? Hat die Gemeinde diese Erkenntnis? Leben wir in dem Bewusstsein, dass wir in der Endzeit leben? Johannes sprach schon vor über 2000 Jahren davon in 1. Johannes 2, Vers 18. Er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist, 2000 Jahre zurück. Paulus sagt hier in Vers 11, er sagt, unsere Errettung ist näher, als wir, da wir zum Glauben kamen. Ja, ich bin mit 14 zum Glauben gekommen und ja, die Errettung ist jetzt näher, als ich damals 14 war. Und er sagt, die Nacht ist weit weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Und ich glaube, dass die Wiederkunft Jesu wirklich nahe ist. Das war schon die Predigt der Urgemeinde. Sie haben teilweise schon ihr Erbgut und alles schon verkauft, weil sie davon ausgegangen sind, der Herr kommt. Paulus sprach schon davon, er sagte, und wir werden verwandelt werden. Ja. Und wie ist es jetzt heute, 2000 Jahre weiter? Wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir vor der Wiederkunft Jesu stehen. Und ich predige das gerne, ich sage das gerne. Ich warte auf die Wiederkunft des Herrn. Wer wartet auf die Wiederkunft des Herrn? Wer wünschte sich, er käme heute? Ganz persönlich wünschte ich mir, er käme heute. Aber um all der Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sage ich, Herr, warte noch. Es müssen noch viele gerettet werden. Aber wenn es nach mir ginge, ich wünschte, er käme heute. Und das ist übrigens auch die Botschaft der Bibel in der Offenbarung 22,20. Der letzte Vers der Bibel endet doch mit dieser wunderbaren Hoffnung und dieser Erwartung. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, Herr Jesus, komm bald. Die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Und damit endet die Bibel. Ist das nicht toll? Sie beginnt mit dem Anfang schuf und endet mit der Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Zweite Ermahnung ist aus dem Schlaf aufwachen. Also, wenn ich die Zeit erkenne und nur dann, wenn ich die Zeit erkenne, dann wach ich auf. Das ist so, wie als wenn morgens der Wecker nicht geklingelt hat und ich plötzlich wach werde und merke, dass ich schon fast spät bin. Was passiert dann? Dann gerate ich in Aktion und dann werde ich ganz schnell. Warum? Weil ich die Zeit erkannt habe und gemerkt habe, es ist schon spät, ich muss mich beeilen. Und so denke ich, eine Gemeinde die sich bewusst ist, dass wir in dieser Zeit leben und der Herr Jesus bald wiederkommt, sie wacht aus dem Schlaf auf. Ein Christ mit dem Bewusstsein wacht auf. Und da musste ich so an die Jungfrauen denken, an diese 10 Jungfrauen. Da gibt es ein Gleichnis in der Bibel, wo von 10 Jungfrauen gesprochen wird. Und sie haben doch alle geschlafen. Die Bibel kennen, wissen das. Alle 10 haben geschlafen. Der Unterschied war nur der, als der Bräutigam dann kam, hatten 5 genug Öl gehabt, um ihre Lampe anzumachen, und sie wussten, dass sie die Lampe jetzt halten wird. Der Bräutigam kann kommen. Und die anderen 5, die Törichten, die hatten nicht genug Öl mitgehabt und sind draußen geblieben. Das hat mir was zu sagen, ihr Lieben. Wir brauchen wirklich Gottes Gegenwart und die Fülle des Heiligen Geistes. Paulus sagt nicht umsonst in Epheser 5, Vers 18, werdet beständig erfüllt mit dem Heiligen Geist, immer wieder. Wir brauchen diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen das. Wir werden diese Endzeit nicht erfolgreich im Willen Gottes leben können, ohne den Heiligen Geist, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Das geht nicht. Das können wir abschreiben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir brauchen ihn wirklich. Und deshalb sagt Paulus hier, wacht aus dem Schlaf auf. Ja, und wir müssen aus der Lauheit rauskommen, aus jeder Art von Lauheit rauskommen. Wir müssen wieder die Bibel lesen, wieder aufnehmen. Es gibt Christen heute, die kaum noch mehr die Bibel lesen. Die lesen einmal am Tag, ziehen sie dann so ein Kärtchen raus, ein Verheißungskärtchen, was ihnen dann sagt, ich liebe dich, und gehen damit in den Alltag. Und ich glaube, das reicht nicht mehr heutzutage. Wir brauchen mehr als einen Verheißungsvers pro Tag. Wir müssen wieder zur Bibellese zurück. Wir müssen zum Gebet zurück. Wir müssen wieder das Gebet lernen. Wir müssen wieder in den Dienst reingehen und das, was wir tun, von Herzen für den Herrn tun. Jede Müdigkeit und jede Erschöpfung ablegen und sagen, okay, weiter geht's, der Herr kommt bald. Ich will den Kinderdienst wieder von ganzem Herzen tun. Ich liebe wieder diese Kinder. Ich werde wieder, was immer du auch getan hast, ich werde das wieder aufnehmen. Nimm wieder auf, die Zeit ist nahe, der Herr Jesus kommt. Beende deine geistliche Auszeit. Manche nehmen sich Auszeiten und sagen, ich brauche einfach mal eine Auszeit. Nicht immer geht das gut. Manche fahren in Urlaub und dann machen sie eine Auszeit von Gott. Das geht auch nicht gut. Mach das nicht. Jesus kommt wieder. Wer die Zeit erkennt, dritte Mahnung, er wird auch die Werke der Finsternis ablegen und anständig wandeln. Die Werke der Finsternis ablegen und anständig wandeln. Wir werden, wenn wir die Zeit erkennen, das unterlassen, was vor Gott Sünde ist. Wir wollen in Reinheit des Lebens wandeln. Jesus hat in den Seligpreisungen gesagt, in Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen. Wir wollen in Reinheit des Lebens wandeln. Wir wollen in Heiligkeit wandeln. Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn schauen. Wollen wir das? Ja, ich will das. Ich will in Reinheit leben. Und ich möchte das unterlassen, was vor Gott Sünde ist, auch wenn es in dieser Welt, in dieser Gesellschaft als normal und anerkannt angesehen wird. Paulus redet hier von jeder Art von Schwelgereien und so weiter, aber er spricht hier, wenn ich von den Werken der Finsternis rede, von jeder Art, glaube ich, von Unehrlichkeit, jede Art von Lüge, jede Art von hinter dem Rücken reden. Ein großes Problem bei uns in Chile. Das war, als wir die Gemeinde dort übernahmen, eines der wichtigsten Punkte, die wir erstmal anpacken mussten, weil das ganz normal war, dass immer überall hinter dem Rücken erzählt wurde, hast du schon gehört, was die Schwester da gemacht hat? Hast du das gesehen, wie die sich bewegt hat beim Tanzen? Hast du gesehen, was der Bruder da für ein komisch, wie der geguckt hat? Und dann wurde in dieser Gemeinde so viel hinter dem Rücken geredet und das mussten wir wirklich ernsthaft anpacken. Und wir haben dann gesagt, ihr Lieben, wenn wir von irgendjemandem hören, dass er hinter dem Rücken redet, einmal sagt die Bibel in Matthäus 18, wir sollen auf den Bruder zugehen, wenn er gegen uns gesündigt hat, mit ihm das Privaten ganz persönlich erstmal lösen. Und wenn wir von irgendjemandem hören, dass er hinter dem Rücken über jemand anders geredet hat, wir werden bei dir zu Hause aufkreuzen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann klopfte die Tür bei dem einen oder anderen Bruder, der einen oder anderen Schwestern. Und dem Herrn sei Dank, wir haben das im Keim ersticken dürfen, dieses hinter dem Rücken reden. Ihr Lieben, ja, das ist für mich ein Werk der Finsternis. Ja, es geschieht im Dunkeln, es wird hinter dem Rücken gemacht. Paulus redet hier von Schwelgereien, Trinkgelagen, Unzucht, Ausschweifungen, Streit und Neid. Habe ich mich gefragt, leben wir das heute auch? Leben wir heute Schwelgereien und Trinkgelage? Wahrscheinlich nicht. Ja, und doch habe ich mir gedacht, und doch ist es für uns ein Hinweis darauf, ihr Lieben, lasst uns mal darauf achten, wie viel wir uns auch dem Essen und dem Trinken eigentlich widmen, wie viel Zeit wir dafür aufbringen, wie immer qualitativer unser Essen werden muss, ja, wie anspruchsvoller wir mittlerweile werden. Ich habe gehört, dass ungefähr 2/3 von allem Obst und Gemüse hier in Deutschland weggeworfen wird. Es wird nur 1/3 effektiv gekauft. Und ich entdecke mich selber, wenn ich Bananen kaufe, dass ich mir die schönsten von den besten aussuche und die anderen weglege und die werden weggeschmissen. Wir leben schon in einer sehr, sehr anspruchsvollen Gesellschaft und meines Erachtens nach übertreiben wir es auch, was Essen und Trinken angeht. Wir setzen die Standards viel zu hoch und manchmal, auch wenn wir Besuch haben, ist es wichtiger, dass die Qualität des Essens als die Qualität des Gesprächs stimmt. Und dann legen wir so viel Wert auf das Essen und das Essen muss stimmen. Der Gast muss so zufrieden sein mit der Qualität des Essens und sind fast wieder wie die Martha und nicht mehr wie die Maria. Und dann ist uns das Essen wichtiger als das Gespräch, als das Wort Gottes, als der Austausch über Jesus. Merken wir etwas? Prioritäten werden verrückt. Und im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Und das ist das, was Paulus in seiner Zeit auch angekreidet hat, ja. Auch so Themen, wenn ich von Unzucht und Ausschweifung rede, wie toll, dass die Jugend jetzt da auf diesem Wochenende ist und über die Thematik auch der Sexualität redet. Sex vor der Ehe wird auch heute in Gemeinden auch schon teilweise gerechtfertigt. Ja, das ist die Zeit, in der wir heute leben, ja, als normal fast mittlerweile angesehen. Nein, es ist nicht normal, es ist Sünde vor Gott. Ganz klar und eindeutig, auch jeder Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist Sünde vor Gott, das ist Unzucht. Und auch was Pornografie angeht, ein großes Problem auch in unserer heutigen Zeit, auch in der Gemeinde Jesu. Erschreckend kommen Brüder auf einen zu und sagen, Helmut, ich muss mal mit dir reden. Und dann packen die aus und du denkst, es darf nicht wahr sein. Leute, die teilweise im Dienst stehen, Leute, die teilweise predigen, Leute, die evangelistisch unterwegs sind, Leute, die im Lobpreis leiten, haben ernsthafte Probleme mit Pornografie. Zeit. Du machst dein Handy heute auf und das geht doch zack, zack, zack. Merkt ihr was? Sind wir uns bewusst, in welcher Zeit wir leben? Paulus warnt und sagt, legt diese Werke der Finsternis ab und wandelt anständig. Das Thema der Homosexualität, heute ein Thema, was auch in der Gemeinde sehr, ja, oft schon fast akzeptiert wird. Ja, es ist Sünde vor Gott. Ja, wir lieben die Menschen, aber den Akt, das, was sie tun, ist, war, ist und wird immer Sünde vor Gott bleiben, weil Gott sich nämlich nicht geändert hat. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir werden Gott nicht ändern, auch wenn wir es wollen. Wir werden ihn nicht ändern, weil er der ist, der er ist. Er ist der ich bin. Und der sein wird, der er sein wird. Und da müssen wir uns als Gemeinde auch anpassen. Ja? Und zu dem stehen, zu dem Gott gestanden hat und weiterhin stehen wird. Auch was Streit angeht. Ich bin in der Gemeinde in Chile, das klingt unglaublich, aber ein Pastor unserer eigenen Gemeindebewegung hat mich verklagt, hat mich vors Gericht geschleppt. Ja, hat völlig verloren, das war einfach ein Prozess, das war ein Unding eigentlich, aber er hat es gemacht und hat mich dann vor der Richterin, das war mir peinlich, hat der mich fertig gemacht, was mir einfiel und dieses und ich wäre der Letzte, bis die Richterin gesagt hat, könnten Sie bitte mal den Mund halten, wir wollen den Prozess jetzt erstmal beginnen und ich saß da, Streit, denkst du, das kann doch nicht in der Gemeinde sein, ich rede jetzt nicht von eurer Gemeinde, ich rede jetzt von anderen Gemeinden, aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, kann es so Streit geben? Paulus sagt immer, habt ihr nicht mal einen Weisen in eurer Gemeinde, dass ihr da unter euch das richten und entscheiden könnt? Müsst ihr da vor die weltlichen Gerichte gehen? Sachen innerhalb der Gemeinde? Verrückt. Ich glaube, ihr Lieben, dass die Endzeit wahrhaftig so sein wird, wie Jesus es gesagt hat. Ein Bruder wird seinen Bruder verraten. Der Sohn wird seinen Vater verraten und der Vater den Sohn. Furchtbar. Ihr Lieben, wir müssen die Augen aufmachen, wir müssen uns bewusst werden, in welcher Zeit wir leben und müssen uns vorbereiten. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Neid auch unter Brüdern. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall, aber wie kann das sein, dass dieser Bruder, der noch nicht so lange in der Gemeinde ist, jetzt schon dieses Amt bekommt und ich bin schon so lange in der Gemeinde und mich hat man noch nicht aufgerufen, hier mitzuarbeiten. Ja, plötzlich kommt Neid in der Gemeinde auf. Warum der, warum nicht ich und all solche Sachen, ja. Warum wird der befördert und ich nicht? Der Nachbar, der plötzlich ein neues Auto dann hat. Ja. Diesel, ja, Euro 6, meine Zeit. Der kann jetzt nach Stuttgart fahren. Ja. Der, der hat jetzt das Auto, was ich auch gerne hätte. Und ich mit meinem Euro, Mensch, was für ein Euro habe ich eigentlich, komme ich da später überhaupt noch nach Stuttgart rein. Ja? Und der hat den Neid so ein bisschen. Ja, mal guckt drüber, ihr Lieben. Achtung, ja. Mitarbeiter in der Firma wird befördert, du nicht. Ja. Neid auf, was der andere verdient. Die Tage habe ich gelesen, ich glaube, dieser Fußballspieler Neymar, glaube ich, oder Neymar, ich weiß nicht, wie der heißt, der verdient in der Stunde 15.500 Euro, in der Stunde. Allerdings in Frankreich, muss 50% Steuern zahlen, aber bleiben immer noch über 8.000 Euro oder sowas übrig. Ja. Denk mal, das ist ja ein Wahnsinn. Denk mal, wenn ich das Geld verdienen würde, ja, und ich Glied der Gemeinde wäre und eine Zehnten geben würde, meine Zeit, was könnten wir alles machen? Herr, gib mir doch auch so ein Gehalt, ja. Ich wünschte mir, diese Fußballer würden sich bekehren. Ja. Das wäre doch was. Ja. Wer die Zeit erkennt, ihr Lieben, lebt halt nicht in diesem Neid. Warum? Weil das einfach, was soll ich mich damit abfinden? Hey, es gibt Wichtigeres. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Was mache ich mir Gedanken um so ein Zeug, so einen weltlichen Krams, solche irdischen, fleischlichen Gedanken? Jesus kommt wieder! Und dann, ihr Lieben, geht es nicht mehr um Geld und Gehalt. Und dann die vierte Warnung ist hier, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Wow. Was meint Paulus hier mit Fleisch? Fleisch, ich glaube, er meint hier mit unseren angeborenen, natürlichen, sündhaften Wünsche. Unsere Begierden, unsere Einstellungen, die einfach sündhaft sind oder übertriebenes Konzentriertsein auf den Körper, auf das Ich. Müssen wir als Gemeinde aufpassen. Ja, wie viel geht es um uns selbst eigentlich? Wie viel liebe ich Gott, weil er mir etwas gibt oder damit er mir etwas gibt? Geht es mir wirklich um Gott und seinen Willen oder geht es mir am Ende doch wieder so ein bisschen um mich selbst? Gebe ich den Zehnten, weil ich weiß, dass der Herr mich dann segnet? Preise ich den Herrn, weil ich weiß, dass er mich dann segnen wird? Nein, das sollte nicht unser Denken sein. Wir sollten selbstlos geben und selbstlos dienen und selbstlos singen. Ihm gebührt alle Ehre, Lob, Preis und Anbetung und sein ist Gold, das Gold und das Silber. Ihm gehört alles. Und alles, was ich habe, habe ich auch nur empfangen. Es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Und nicht Vorsorge für das Fleisch treiben könnte sowas heißen wie einfach nicht so sehr auf mein äußerliches Erscheinungsbild achten. Übertrieben. Natürlich, ich mache mir auch ein bisschen Parfüm drauf und Deo und sowas, alles ist doch klar. Aber dieses übertriebene Erscheinungsbild konzentriert sein. Dieses übertriebene auf Kleidung achten. Dieses übertriebene auf den Urlaub aus sein und in welches Land ich gefahren bin und was ich da alles erlebt habe und es anderen zeigen zu müssen, dass mein Urlaub bestimmt der beste war. Ich muss braun zurückkommen, damit alle wissen, dass ich im Urlaub war. Und möglichst ganz braun. So, dass alle neidisch werden. Wo warst du eigentlich? Ja. Vorsorge für das Fleisch ist sowas wie übertrieben sich um das Haus kümmern. Das normale Reparieren, Pflegen reicht nicht mehr. Es muss mehr. Noch besser. Die Küche, habe ich gehört, soll das neue Statussymbol der Deutschen sein. Nicht mehr das Auto. Ja. Als wir unsere Küche für unsere Wohnung ausgesucht haben, was wir da für Küchen gesehen haben. Oh ja, mein Chef, der hat auch so eine Küche, die hat so ungefähr 90.000 Euro gekostet, so eine Durchschnittsküche. Okay. Man achtet auf seinen Garten. Ja. Man pflegt den Garten mehr als sein eigenes Herz. Der Garten ist dann wichtiger, die Möhren sind dann wichtiger als die Beziehung zur Frau oder so oder zum Mann. Ja. Die Möhren müssen gerade wachsen, gut gepflegt sein. Guck dir mal meinen Garten an, wie der aussieht. Oh, du hast ja einen super Garten. Ja. Wie geht's denn deinen Kindern? Och, so, naja, wie es ihnen halt so geht, ne? Man pflegt die Möhren mehr als die eigenen Kinder. Vorsicht, ihr Lieben, das ist, glaube ich, so das, was Paulus sagen will. Achtung, setzt die Prioritäten richtig. Ja, macht nicht Vorsorge für dieses Fleisch und was das Fleisch so gerne alles haben möchte. Sonstiger Besitz, die zukünftige Rente. Großes Thema ja auch hier in Deutschland, ja. Natürlich, ich versuche da auch so ein bisschen reinzulegen, damit die sich ein bisschen erhöht, ist doch klar. Aber Vorsorge, übertriebene Vorsorge, nein. Ich will mich davon nicht bestimmen lassen, nicht abhängig machen und das macht auch nicht meine Identität aus. Nein, macht es nicht. Ich begebe mich nicht in dieses Hamsterrad. Ich will frei sein. Und Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Frei auch von diesem System dieser Welt, frei auch von diesem fleischlichen Reagieren und Handeln. Ich bin frei gemacht. Und das empfinde ich die wahre Freiheit. Diese innere Freiheit, mit Jesus leben zu können und nicht in diesem Hamsterrad der Welt und des Fleisches sein zu müssen. Ist das nicht toll? Und Paulus sagt ja in die Römer, schreibt er ja auch, das Reich Gottes ist eben nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist eine Aussage. Als man Jesus den großartigen Tempel zeigte, die Jünger waren ja so begeistert von diesem großartigen Tempel damals in Jerusalem. Und dann zeigten sie ihm ja diese Steine und schau doch mal, Jesus, der Tempel für Gott. Jesus hat überhaupt nichts darauf gesagt. Der hat gesagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Der hat seinen Kopf ganz woanders gehabt. Der hat gar nicht, wie wir, im Museum gestanden und alles Tolle betrachtet und in Griechenland, in Athen, die Akropolis, wie die Steine sagen. Das war überhaupt nicht Jesus sein Denken. Der war anders ausgerichtet. Er war frei. Und da sagt Paulus hier, zieht den Herrn Jesus Christus an, in Vers 14, 13 Vers 14. Zieht den Herrn Jesus Christus an und das sagt er zu Gläubigen. Wir sollen Jesus Christus anziehen. Nicht den Garten und die Möhren und die Rente. Wir sollen Jesus anziehen. Ihn sollen wir anhaben, von ihm sollen wir bekleidet sein. Und wenn die Menschen mit uns reden, ja, und uns sehen, dann sollen sie Jesus sehen. Und nicht unseren schönen Garten. Den auch, aber danach. Und Paulus schreibt an die Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Halleluja. Das nenne ich Leben. Ja. Und dann sagt Paulus als fünfte Mahnung, und da steige ich jetzt hier ins Thema richtig ein, zieht die Waffen des Lichts an. Jetzt kommt es. Also, wir haben das abgelegt. Wir haben verstanden, in welcher Zeit wir uns befinden. Wir befinden uns wahrhaftig in der Endzeit und Jesus kommt bald wieder und es gibt noch viel zu tun. Und wir wollen deswegen die Werke der Finsternis ablegen. Wir wollen nicht fleischlich ticken, denken und handeln und reagieren. Wir wollen frei sein davon. Wir wollen die Waffen des Lichts anziehen. Es ist Zeit, dass wir die Waffen des Lichts jetzt anziehen. Wir leben im Licht und sollen die Waffen des Lichts jetzt anziehen. Und die Welt soll das merken. Und wenn er redet von Waffen, dann meint er hier Kampf. Das Waffen anziehen bedeutet, sich für den Kampf bereit machen. Und wir leben in einem geistlichen Kampf, ihr Lieben. Alle, wir leben, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben und Gottes Kinder sind, leben wir in einem geistlichen Kampf und den leben wir immer. Auch wenn du in den Urlaub fährst und entspannen möchtest, da ist der Teufel genauso da. Du kannst nicht einfach entspannen und sagen, Teufel, lass mich jetzt mal eine Woche in Ruhe. Das wird er nicht machen. Wir leben, seitdem wir uns bekehrt haben, in einem beständigen 24 Stunden am Tag geistlichen Kampf. Und jetzt sollen wir die Waffen des Lichts anziehen. Wir sollen erwarten, wir sollen aufstehen, wir sollen jetzt leuchten wie diese fünf weisen Jungfrauen, die genug Öl hatten. Und wir sollen jetzt in dem Bewusstsein der Wiederkunft Jesu aufstehen und unser Licht jetzt leuchten lassen. In dieser Zeit, heute, im Jahr 2017, hier in Zwickau. Die Waffen des Lichts anzuziehen, das ist der Auftrag eines jeden Christen und der Gemeinde Jesu. Das ist unser gemeinsamer Auftrag, gerade jetzt. Und es ist meine und deine Verantwortung. Das tut nicht Jesus, das sollen wir tun. Wir sollen die Waffen des Lichts anziehen. Und Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat es deklariert. Wir, die wir ihn angenommen haben als unseren Herrn und Erretter, sind das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, Matthäus 5, Vers 14, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die in Zwickau sind, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Jesus richtet sich hier an uns. Wir wiedergeborenen Gotteskinder, wenn du ein Gotteskind bist, wir sind das Licht der Welt. Wie viel Licht der Welt gibt's hier heute Morgen? Wer ist Licht der Welt? Ja, nicht nur die, die heute Morgen schon gestrahlt haben, als reingekommen sind. Wir sind Licht der Welt, wenn wir Gottes Kinder sind. Das hat Jesus gesagt. Ein Politiker hat mal gesagt, ich glaube zwar nicht an Gott, Aber eine Welt ohne die Kirche oder Gemeinde möchte ich mir nicht vorstellen. Der war sich schon bewusst, welchen Einfluss die Gemeinde oder die Kirche auf dieser Welt hat, auch positiven Einfluss sie hat. An Gott glaubt er nicht. Aber dessen war er sich bewusst. Und es ist wirklich so. Wir sind ein positiver Einfluss in dieser Welt. Warum sind wir das Licht der Welt? Warum sind wir? Warum bin ich das Licht der Welt? Wer bin ich, dass ich das Licht der Welt bin? Jesus ist in mir. Und Jesus hat in Johannes 8, Vers 12 gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Warum bin ich das Licht der Welt? Weil Jesus in mir ist. Weil Jesus in mir ist. Und er in mir ist das Licht der Welt. Und damit bin ich das Licht der Welt. Halleluja. Und da muss ich nicht ein gelehrter Theologe sein, da muss ich nicht eine Bibelschule absolviert haben, weil Christus in mir ist, ist er der Schatz in irdenen Gefäßen. Und mein Gefäß ist wirklich, da ist nicht viel zu holen. Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch, in mir, nichts Gutes wohnt. Aber Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, er ist das Licht der Welt. Und das ist auch meine Zuversicht, Christus in mir. Ich verlasse mich nicht auf mich, da ist nichts zu holen. Ja, Christus in mir, fragt meine Frau, die weiß das. Ja. Aber Christus in mir, den liebt meine Frau. Ja. So, wir waren aber nicht immer diese Kinder Gottes. Und das ist mir auch sehr bewusst. Ich war nicht immer Kind Gottes. Ich war nicht immer Licht der Welt. Ich habe die ersten 13 Jahre meines Lebens in einem christlichen Elternhaus gelebt, habe die ganzen Geschichten der Bibel auch gehört von David und Goliath, aber habe keine persönliche Beziehung mit Gott gelebt. Ich kannte Gott persönlich nicht. Ich konnte nicht sagen, dass ich wirklich Gottes Kind bin. Aber als mit 14 Jahren bei uns in Hillesheim eine Zeltevangelisation einmal im Jahr stattgefunden hat und der Prediger, so wie ich hier vorne, von Jesus predigte, saß ich da als 14-jähriger Junge und ich begann zu begreifen, plötzlich klickte es bei mir. Ich begann zu begreifen, dass ich ein Sünder bin. Ich begann zu begreifen, dass ich in Sünde geboren bin, dass meine innere Natur eine sündhafte Natur ist und ich deswegen sündige und ich ein verlorener Sünder bin. Und ich verstand zu begreifen, dass mein Destiny, meine Zukunft, wenn ich nichts tue, die ewige Verdammnis, der Feuersee, die Hölle sein wird in alle Ewigkeit. Das wusste ich in diesem Moment. Mir wurde ganz heiß und kalt in dem Moment. Ich wusste es. Weil Gott heilig ist und Gott gerecht ist und keine Sünde ihm nahen kann und kein Mensch gerecht ist vor Gott. Kein einziger vor Gott gerecht, nur Jesus Christus, kein Mensch. Und dessen war ich mir bewusst. Ich wusste, ich bin verloren. Ich brauche Rettung und ich kann nicht zu Gott kommen aus eigener Kraft, das geht nicht. Ich wusste es. Und dann kam dieser Aufruf von vorne und den Aufruf, den mache ich jetzt hier auch so mittendrin. Dann kam dieser Aufruf von vorne und sagte, möchte jemand heute Morgen, heute war Abend, möchte jemand heute Abend, sagte er, diesen Jesus, diesen einzigen Weg, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Möchte jemand diesen Jesus, diesen einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus Mensch, möchte jemand heute diesen Jesus annehmen und Gottes Kind werden, der soll seine Hand heben. Meine Hand ging von alleine hoch. Das war ich. Das war ich, der die Zeit war reif. Meine Hand ging hoch. Ich war's. Und dann bin ich nach vorne gegangen, um nicht zu sagen, geschwebt. Ja, ich bin nach vorne gegangen. Das war der Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist macht das. Du plötzlich merkst auf einmal, wer du bist und was du brauchst. Das macht der Heilige Geist. Er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und das war so. Und das wünsche ich mir jetzt auch, dass er es bei dir auch tut, wenn du noch kein Gotteskind bist. Und dann ging ich nach vorne. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und dann weinte ich wie ein kleines Kind, bewusst, wer ich bin und was ich brauche. Und dann habe ich Vergebung meiner Sünden bekommen. Dann hat Jesus mir vergeben. Und dann habe ich, ihr Lieben, da gesessen als 14-jähriger Bursche und habe als so eine Befreiung erlebt, so eine Vergebung erlebt. Und ich wusste jetzt mit meinem Bekenntnis, was ich abgegeben habe, meine Sünden habe ich vor Jesus bekannt. Ich habe es bereut. Ich habe gesagt, Jesus, tut mir leid, vergib mir. Und habe Jesus gesagt, ich möchte, dass du jetzt Herr meines Lebens wirst. Du sollst jetzt mein Retter sein. Und hat das ganz bewusst getan, ihr Lieben. Der hat noch für mich gebetet. Ich bin aufgestanden und ich schwebte. Ich war sowieso Leichtgewicht, ja, so 62 Kilo. Und dann schwebte ich da aus diesem Zelt heraus und ich wusste, ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Es war wie als das Blatt völlig weiß gemacht worden ist und ich durfte neu anfangen zu leben. Es war wie ein Neuanfang für mich gewesen, eine neue Geburt. Ich war wie neu geboren. Und jetzt frage ich dich mal so mittendrin, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du auch schon ein Gotteskind? Oder weißt du gerade jetzt, oh Mann, das bin ich, dieser Verlorene. Das bin ich. Ich brauche auch Jesus. Ich möchte auch ein Kind Gottes werden. Ich möchte auch errettet sein. Ich möchte aus der Verdammnis in das Leben hineinkommen. Ist da jemand heute Morgen hier, der diese Entscheidung zum ersten Mal in seinem Leben treffen möchte und sagen möchte, ja, deswegen bin ich wahrscheinlich hierher gekommen oder musste ich hierher kommen, damit ich heute diese Entscheidung treffe. Ist jemand heute hier, der hebt mal ganz kurz einfach nur seine Hand. Ich werde dich nicht aufhalten, nach vorne zu kommen. Ich wollte es nur einfach mal wissen, ob hier jemand heute Morgen ist. Ja, manchmal ist so Angst da und aber vielleicht nach dem Gottesdienst, wenn wir dann fertig sind, komm auf Axel, auf mich oder die Leiterschaft zu und wir wollen dir helfen, dass du auch Jesus Christus als deinen Herrn und Erretter erlebst. Ja, ich glaube, deswegen hat Gott dich heute Morgen hierher gebracht. Errettung ist nah. Jesus möchte dich retten, wie er auch mich und die meisten von uns gerettet hat. Und durch Jesus bin ich dann Licht in dieser Welt geworden. Das war mir aber nicht immer klar. Ja, so, dass ich jetzt eine andere Person bin, nicht mehr derselbe bin wie vorher. Jetzt genieße ich das Leben mit Gott. Wir genießen es jetzt, dass wir jetzt Gottes Kinder sind. Aber wir haben jetzt einen Auftrag. Und wir haben einen Auftrag mit diesem Licht in uns, einen Auftrag, jetzt Licht in dieser Welt zu sein. Und unser Vorbild in diesem Auftrag ist niemand weniger als Jesus selbst. Was hat Jesus getan? Jesus, der Sohn des lebendigen und einzig ewigen, allmächtigen und allgegenwärtigen Gott, war nicht von dieser Welt. Und das hat er in Johannes 17 auch gesagt. Er ist nicht von dieser Welt. Jesus war nicht von diesem System, was die Welt bestimmt. Er war nicht diesem Zeitgeist untergeordnet. Aber er kam in diese Welt hinein. Und genau so sind wir auch gesandt worden. In diese Welt hinein. Und ich finde das so toll. Jesus sendet Schafe unter die Wölfe. Hey, wer macht denn sowas? Wer schickt denn Schafe unter Wölfe? Jesus. Der kann sich das leisten. Weil der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Ja, weil Jesus weiß, dass wir diese Schafe, Christus in uns, wir können unter die Wölfe gehen und sie evangelisieren. Halleluja. Jesus schickt nicht Wölfe unter Schafe, er schickt Schafe unter Wölfe. Aber ich finde das so toll. Und Jesus selbst als das Lamm Gottes ist gekommen und ist in diese grausame Welt hineingekommen. Und was hat er getan? Was hat Jesus getan? Überlegen wir doch mal. Jesus hat seinen Vater und die von ihm geschaffenen Menschen wahrhaftig geliebt und wollte die Menschen retten. Ich glaube persönlich, dass die wahre Liebe Jesu, und damit will ich das mal so ein bisschen aus dem Fokus rausziehen, die wahre Liebe Jesu an erster Stelle war die Liebe zu seinem Vater. Jesus selbst hat es in Matthäus 22 gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber zuerst die Liebe zu Gott. Warum will ich das ein bisschen aus dem Fokus rücken? Dies, das absolute Zentrum der Liebe Jesu ist nicht der Mensch. Ist nicht der Mensch. Der Mensch wurde in einem bestimmten Punkt geschaffen. Aber Jesus und sein Vater und der Heilige Geist, die haben endlos viele Jahre vorher schon existiert. Und dann kam auch der Mensch. Und wir glauben heute, dass wir das Zentrum der Liebe Jesus sind. Das Zentrum der Liebe Jesus ist in erster Linie sein eigener Vater. Und du und ich. Ich will das nur so ganz seicht in die richtige Richtung rücken. Und so sollten auch wir leben. Vielleicht, weil wir die Liebe Jesus so stark auf uns konzentrieren, zentrieren wir alles auf uns. Wenn wir aber verstehen, dass Jesus zuerst seinen Vater geliebt hat, zentrieren wir uns auch erst auf den Vater und dann auf uns und auf den Nächsten. Und ich sehe da eine leichte Verschiebung in der Christenheit, in der Lehre. Jesus hat seinen Vater geliebt und uns. Und zweitens hat er durch die Sünde zerstörte Beziehung, die durch die Sünde zerstörte Beziehung zwischen den Menschen und Gott bis in alle Ewigkeit, diese zerstörte Beziehung ist Jesus gekommen, wiederherzustellen. Halleluja. Und wir, die wir Jesus aufgenommen haben, dürfen einer lebendigen Beziehung, einer realen, echten Beziehung zu einem lebendigen Gott leben. Durch Jesus Christus. Und drittens wollte Jesus den Menschen ganz praktisch helfen. Ganz praktisch. Er wollte bei ihnen sein. Er wollte sie heilen und hat das auch getan. Er hat sie von Dämonen befreit. Er hat ihnen real, ganz real in ihrem Alltag geholfen. Er kam nicht als abgehobener Prophet. Er kam als Mensch, ist Mensch geworden und hat gelitten wie du und ich, aber ohne Sünde. Und er kann uns verstehen und er kann dich verstehen. Und es ist völlig egal, was du durchmachst. Du kannst die tiefste Depression durchgehen. Du kannst das Schlimmste vom Schlimmsten durchgehen. Und Jesus versteht dich und kennt dich. Er ist Mensch geworden. Und Jesus hat geheilt, Tote auferweckt. Jesus hat den Menschen die Wahrheit gesagt. Liebe ist Wahrheit ausdrücken. Wer liebt, sagt die Wahrheit. Wenn ich ein Evangelium verkünde, was nicht der Wahrheit entspricht, ist das kein Ausdruck von Liebe. Wer liebt, sagt die Wahrheit, so schmerzhaft sie sein mag. Jesus hat die Menschen mit Essen versorgt, ganz real. Die hatten Hunger und er hat ihnen zu essen gegeben. Jesus hat die Kinder in den Arm genommen. Er hat die Kinder genommen, die verstoßen waren. Er hat der Frau den Wert gegeben, den Gott schon immer wollte, den sie haben sollte. Jesus hat das wieder alles gerade gerückt. Er hat das Reich Gottes gebracht. Er sorgte auch für Gerechtigkeit. Wo was gesagt werden musste, sagte er es. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus war gerecht. Wo er hinkam, er ist die Gerechtigkeit. Wie hat Jesus das gemacht? Stand Jesus jeden Morgen auf, krempelte die Ärmel hoch und sagte, auf geht's? Mal sehen, was heute kommt. Mal sehen, was der Tag heute so mit sich bringt. Los geht's. Herr, bitte sei bei mir. Vergiss mich nicht und begleite mich. Wie hat Jesus gelebt? Ich habe mir diese Frage mal gestellt. Jesus war ein Beter. Das verdeckt man so schnell mal. Man sieht den Aktions-Jesus. Jesus war ein Beter. Er stand früh morgens auf, als es noch dunkel war und betete. Er konnte Nächte durchbeten. Und ihr Lieben, da sehe ich ein Geheimnis. Wir können nicht wahrhaftig mit Jesus, mit Gott leben, ohne Gebet. Wir brauchen diese persönliche, intensive Zeit mit Gott. Wenn Jesus sie brauchte, wie viel mehr brauche ich sie? Das Gebet war hier Schlüssel für Jesus, um vom Geist Gottes geleitet zu sein. Und er war sensibel für die Stimme des Heiligen Geistes. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, der Sohn des Menschen kann nichts aus sich selbst heraus tun. Jesus selbst deklariert sich als jemand, der nicht fähig ist. Im Griechischen heißt das hier nichts, gar nichts tun können, nichts. Der Sohn des Menschen kann nichts aus sich selbst heraus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn alles, was der Vater tut, das tut der Sohn ebenso, sagt Jesus. Jesus hat einen Alltag im Gebet und geleitet durch den Heiligen Geist gelebt, wo er darauf geachtet hat, wo sein Vater am Wirken war. Er war nicht auf sich selbst ausgerichtet, auf seine Bedürfnisse. Und dann sieht er plötzlich einen Mann, der da oben im so einem Maulbeerbaum da drinne ist und merkt, da ist mein Vater am Wirken. Aus irgendeinem Grund ist er da hochgekrochen und geht zu ihm hin und hat Massen von Menschen um sich herum. Und doch war Jesus konzentriert auf das, was sein Vater am Tun war. Das geht nur durch Gebet. Das geht nicht anders. wo ihn Massen drängen und Jesus sagt plötzlich, jemand hat mich berührt. Hey, alle berühren dich. Es ist Kraft von mir ausgegangen. Was muss Jesus für eine Sensibilität für den Heiligen Geist gelebt haben? Dass er inmitten des Stresses, der Aktion, der Schreie, ja, Krankheiten, Dämonen sagen konnte, es ist Kraft von mir ausgegangen. Boah, was muss Jesus für eine Sensibilität für den Heiligen Geist gehabt haben? Er hat es ja nicht aus sich selbst herausgetan. So hat Jesus gelebt. Er ging auf Menschen zu. Er verbrachte nicht jede freie Minute mit dem Garten oder seinem Hobby. Ihr versteht mich, ihr Lieben. Kümmert euch um euren Garten und ihr sollt auch eure Hobbys haben. Aber er verbrachte nicht jede freie Minute damit. Das war nicht sein Leben. Der ging nicht in den Baumarkt und wollte Streichhölzer kaufen oder weiß ich nicht was. Und er kommt rein, aber er kann nicht, weil er muss in die Gartenabteilung gehen. Ja, merkt ihr was? Gar nicht geplant, aber man ist gedrängt in die Gartenabteilung. So. Jesus war nicht so. Ja. Er ließ sich einladen. Er sah den Menschen. Jesus sah den Menschen, nicht die Möhre. Er sah den Menschen. Er sah nicht das Fleisch, was zubereitet wird für den Besuch. Er sah den Besuch. Eine ganz andere Ausrichtung. Er aß mit ihnen. Das finde ich ganz toll. Ja. Er hat mit ihnen zusammengesessen, gegessen mit ihnen. Er war Mensch. Er war auf den Mensch ausgerichtet. Ganz auf den Menschen, nicht auf die Sache. Ich sehe da keinen sachbezogenen Jesus. Ich sehe einen menschbezogenen Jesus. Der Mensch war ihm wichtig. Und wir, wer ist uns wichtig? Die Sache oder der Mensch? Jesus wurde verspottet für das, was er getan hat. Lukas 7, Vers 34 sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. Kennt man uns auch als Esser und Trinker? Und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Als wir dann in Chile gelebt haben, im Ort, da gab es auch mal so ein paar, der eine war auch geistig krank, der andere war dauernd besoffen. Und dann habe ich mich versucht, mit denen zu unterhalten. Und habe ich mir immer gedacht, was werden die Menschen jetzt wohl von mir denken? Die haben den immer gemieden, diese Person. Ich bin auf ihn zugegangen und habe versucht, mit ihm zu unterhalten. Irgendwie ihm auszudrücken, du, Jesus liebt dich. Ja. Vielleicht lacht man über uns. Jesus ist für die Verlorenen gekommen, für die Kranken, für die Sünder, für die, die Hilfe brauchten. Er brachte das Reich Gottes. Jesus brachte nicht nur das Evangelium. Jesus brachte mehr als das Evangelium. Er brachte das Reich Gottes. In Lukas 17, Vers 21 sagt Jesus, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das Reich Gottes ist ein Reich des Lichts. Und er hat es getan dadurch, dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes lebte und das Evangelium und den Willen Gottes wie ein Saatgut ausstreute. Auf Hoffnung hin, wo immer hinkam, streute er aus. Er sah nicht immer Frucht, aber er streute aus, großzügig, wo er hinkam. Er hat das Evangelium, was er gepredigt hat, mit aller Klarheit und Wahrheit verkündigt, ohne jede Menschenfurcht. Ich sehe keinen Jesus mit Menschenfurcht. Ohne humanistisches Toleranzdenken. Das gab's bei Jesus nicht. Ohne sich an Modetrends anzupassen. Gab's bei Jesus nicht. Ohne Angst vor Ablehnung, ohne Angst vor Verfolgung, ohne Angst vor dem Tod. Jesus wusste, was er bringt, dass er das ewige, wahre, rettende, lebensnotwendige, heilbringende, den Menschen mit Gott versöhnende Evangelium bringt. Das wusste er. Und da ist er keinen Kompromiss eingegangen. Wie sieht's heute in der Gemeinde Jesu aus? Welches Evangelium verkündigst du deinen Nachbarn? Sein Evangelium war zeitlos und zeitgeistlos. Und dieses Evangelium, sagt Jesus, wird verkündigt werden allen Nationen und dann wird das Ende kommen. Dieses Evangelium, was Jesus verkündigt hat, das soll gepredigt werden. Das und kein anderes. Und heute hören wir viel anderes Evangelium. Thema für eine andere Predigt. Jesus sagt in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Griechisch ist das angekommen, es ist angekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Klarer geht's nicht mehr. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus sprach mehr von der Hölle als vom Himmel. Unglaublich, aber es war wirklich so. Jesus hat am Ende, in den letzten Stunden, so viel gewarnt vor der Hölle. Predigen wir die Hölle heute noch? Oder ist das ein Thema, was wir meiden, weil ein Mensch sich vielleicht Anstoß nehmen könnte an diesem Hölle-Denken? Wer heute von der Hölle redet, der wird gleich verurteilt. Du bringst die Leute mit Angst zum Evangelium. So was macht man nicht. Jesus hat das gemacht, dann mache ich das auch. Ich habe einmal bei einer Beerdigung, ich habe viele Beerdigungen gehalten. Und bei einer Beerdigung, ihr Lieben, hat Gott es mir so aufs Herz gelegt, von der Hölle zu predigen. Mir ist selbst heiß geworden. Das schmorte so richtig in dem Raum. Das war eine Atmosphäre, die habe ich noch nie erlebt. Und ich habe immer mehr Holz reingeworfen. Und habe mir gedacht, das ist mir jetzt so egal. Weil diese Menschen, die hier sind, wenn die nicht die Wahrheit hören, Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn sie nicht die Wahrheit hören, wie sollen sie sich bekehren? Und habe das so richtig eingefeuert. Es war mir egal, was die denken. Jesus predigte Buße. Ohne geistgewirkte Einsicht von Sünde. Ohne Bitte um Vergebung und Änderung. Die Bibel nennt das Buße. Gibt es keine Vergebung bei Gott? Schwarz, weiß. Mach, was du willst. Es gibt Christen heute mittlerweile und Prediger, die sagen, wenn du Jesus kennenlernen willst, willst du Jesus kennenlernen? Ja, heb deine Hand. Ja, 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 prima. Ich steht mal kurz auf. Sagt, ihr liebt Jesus. Ja, wir lieben Jesus. Amen. Geschwister, klatscht mal, wir haben 10 neue Geschwister. Nein, meine Lieben, das ist nicht das Evangelium, was wir predigen sollen. Lasst uns nicht den Fehler begehen, ihr Lieben, ein besucherfreundliches, angepasstes Evangelium weiterzugeben. Das gibt es biblisch nicht. Ein Evangelium ohne Sünde, ein Evangelium ohne Buße, ein Evangelium ohne Kreuz, wo nur die Liebe Gottes und die Gnade Gottes betont wird. Die Liebe und die Gnade, die Liebe und die Gnade, die Liebe und die Gnade. Wisst ihr, was mir da innerlich passiert, wenn ich das höre? Johannes schreibt in 1. Johannes 2, er redet von den Kindern, von den Jungen und von den Erwachsenen. Und als er von den Erwachsenen spricht, sagt er, weil ihr den kennt, der von Anfang an ist. Und je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr merken wir, dass Gott nicht nur Liebe und Gnade ist. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zwei von vielen Attributen Gottes in den Mittelpunkt stelle und die anderen beiseite schiebe? Wer bin ich, Gott als nur den Liebenden und Gnädigen darzustellen, wenn Gott doch mehr ist als nur Liebe und Gnade? Gott ist auch gerecht, Gott ist auch heilig, Gott ist allmächtig, allwissend, alles sehend, alles prüfend. Wir müssen Gott so predigen, wie er ist, mit allen seinen Attributen. Und wir dürfen nicht das eine oder andere mehr betonen als das andere, als wenn es wichtiger oder mehr wert wäre als das andere, weil wir denken, dass der Mensch mit diesem Attribut besser angezogen wird als mit dem anderen. Das ist nicht das Evangelium, was Jesus verkündigt hat. Ihr seid so still. In keiner einzigen öffentlichen und evangelistischen Botschaft in der Bibel stand die Liebe Gottes im Mittelpunkt. Verrückt. Ich rede von der Liebe Gottes. Natürlich rede ich von der Liebe Gottes. Ich weiß, dass Gott mich liebt und alle, natürlich. Aber das ist mittlerweile zur zentralen Botschaft der Evangelisation geworden. Und das ist eine unbiblische Schwerpunktverschiebung. Jesus predigte und praktizierte das, was er sagte. Er setzte sich für die Werte und Prinzipien ein, die er brachte, nämlich in dem Reich Gottes. Er setzte sich ein für wahre, selbstlose und aufopfernde Liebe, für Gerechtigkeit, Wertschätzung der Frau und der Kinder. Er setzte sich ein für die Ehe zwischen Mann und Frau. Er setzte sich ein für die Familie. Er setzte sich ein für den rechten Umgang miteinander. Er setzte sich ein für die Versorgung der Hungrigen. Er setzte sich dafür ein, dass Steuern gezahlt werden. Für die richtige Einstellung zum Geld, zum Thema Erbschaft und zu vielen anderen Themen. Hatte Jesus ein Wort gehabt. Und das klang nicht alles nur nach Liebe. Jesus setzte sich ein gegen Heuchelei, gegen Ungerechtigkeit. Einem Herodes, dem damaligen, ich weiß nicht, welches Amt das heute wäre, sandte er Grüße, lass diesem Fuchs ausrichten. Oh. Jesus war schon griffig. Er konnte schon Sachen sagen. Ihr seid Söhne Abrahams? Der Teufel ist euer Vater. Oh. Sind wir gar nicht mehr gewohnt, sowas, ne? Als unser Bürgermeister bei uns dort im Ort Ehebruch begangen hat, wir haben eine doch gute Beziehung gehabt, viel Austausch und er hat sich schon fast bekehrt gehabt und dann begann der Ehebruch. Und dann klopfte Gott an meine Herzenstür. Helmut, du bist dran. Wow. Und dann gehe ich zum Bürgermeister in sein Büro. Ich muss mit Ihnen reden. Ja, worum geht's denn? Es geht um Folgendes. Ich habe mit ihm über nichts anderes geredet. Ich bin sofort auf den Punkt gekommen. Sofort. Du lebst in Ehebruch. Seine Frau ging übrigens in unsere Gemeinde. Und das ist vor Gott Sünde, was du da tust. Gott liebt dich, aber Gott ist auch gerecht. Und mit Gott spielt man nicht. Ich bin hier, um dir das zu sagen. Tu Buße darüber. Bring das wieder in Ordnung. Und Gott wird dir vergeben. Und bis dahin ging unsere freundschaftliche Beziehung. Bis dahin. Als er Wochen später ganz schwer an einer Bakterien oder irgendwas oder Virus erkrankt ist, im Krankenhaus und am Sterben lag, hat Gott mich nicht in Ruhe gelassen. Ich bin wieder zu ihm hingegangen. Und habe zu ihm, ich habe ihm nicht gesagt, siehste, habe ich dir nicht gesagt? Hä? Jetzt lernst du meinen Gott hier kennen. Das ist der Gott, mit dem du hier spielst. Aber so, ich habe es ihm schon ausgedrückt. Ich musste es ja auch gar nicht sagen. Er wusste es nämlich selbst. Der Heilige Geist überführt von Sünde, ihr Lieben. Er überführt von Sünde. Hab trotzdem für ihn gebetet. Er ist gesund geworden. Und ich habe es ihm nochmal gesagt. Aber er hat sich nicht bekehrt. Gott weiß es. Wagen wir uns, das zu tun? Ein William Wilberforce, britischer Parlamentarier des 18. Jahrhunderts, begann seinen Kampf gegen die Sklaverei in England im Vertrauen, dass Gott mit ihm sei und wurde 20 Jahre lang verlacht, ausgelacht, stand aber jedes Jahr im Parlament auf und brachte dieses unmenschliche Unrecht ans Licht. Heute gibt es immer noch viel Unrecht. 3 Tage vor seinem Tod mit 74 Jahren wurde die Sklaverei abgeschafft, zuerst in England, dann in ganz Europa. Und seine Beerdigung war die größte, die bis dahin in England je stattgefunden hat. Ein Mann, der 20 Jahre verlacht wurde, ausgelacht wurde, stand ein als Licht der Welt und ließ sich nicht abbringen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und jetzt hat Jesus uns beauftragt, etwas zu tun. Er hat uns das Beispiel gegeben, er hat es vorgelebt und jetzt haben wir einen Auftrag. Ich würde diesen Auftrag so zusammenfassen. Erstens, betet, dass das Reich Gottes komme. Matthäus 6, das Vaterunser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie viel beten das? Täglich, immer wieder. Dein Reich komme. Wir sollen dafür beten. Es beginnt mit Gebet, nicht mit Aktion. Es beginnt mit Gebet. Dann sagt Jesus, verkündigt dieses Evangelium des Reiches Gottes. Matthäus 24, 14. Gebet, Verkündigung. Und drittens, lebt und etabliert das Reich Gottes, geleitet durch den Geist Gottes. Das ist das, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nicht nur Reich Gottes in sich, Reich Gottes und Gerechtigkeit. Trachtet danach, streckt euch danach aus, strebt danach, sehnt euch danach, kämpft darum. Und dann, sagt Jesus, alle diese anderen Dinge, die werden euch hinzugefügt werden. Möhren und alles. Wenn du noch nicht wiedergeboren bist, ist heute dein Tag, dass du diese Wiedergeburt erlebst und Licht der Welt wirst und anfängst zu sehen, was eigentlich los ist. Wenn du wiedergeboren bist und noch nicht getauft bist, dann fordere ich dich auf, lass dich taufen. Das ist der Auftrag. Wir sollen Buße tun und wir sollen uns taufen lassen. Und wir, die wir getauft sind, wir sollen taufen. Ja, wir sollen zu Jüngern machen. Wie sollen wir zu Jüngern machen, Matthäus 28? Indem wir sie lehren, indem wir sie taufen, zuerst Taufe, weil der Getaufte kann die Lehre verstehen. Das heißt, er muss erst getauft werden. Wir taufen und dann lehren wir sie zu bewahren, was Jesus gesagt hat. Das ist unser Auftrag. Also, lass dich taufen oder taufe. Und wenn du wiedergeboren bist, getauft bist, dann brauchst du die Geistestaufe. Wenn du die noch nicht erlebt hast, streck dich auch danach aus. Ich glaube heute Morgen, dass der Herr hier heute Morgen Menschen mit Heiligem Geist taufen möchte. Wenn du es noch nicht bist, streck dich danach aus. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Märtyrer, griechisch Märtyrer sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Kraft wirst du empfangen. Du wirst Kraft empfangen. Und die brauchen wir. Jeder einzelne Christ, und jetzt werde ich praktisch werden, jeder einzelne Christ, Wasser und Geist getauft, ist von Gott beauftragt und befähigt, da wo er ist, das Reich Gottes zu predigen und zu etablieren. Ich sehe generell, und das ist so mein Spüren hier, auch in diesem Land, in Deutschland, ich sehe generell, vielleicht speziell im europäischen Gebiet oder deutschen Gebiet, ich sehe generell zu statische Christen, zu statische Gemeinden, die eigentlich viel zu stark auf die eigenen Gemeindeaktivitäten ausgerichtet sind. Ich erkläre mich. Christen, die eigentlich zu Hause leben und Gemeinde, und das ist dann alles. Also zu Hause und Gemeinde, Gemeinde zu Hause. Alles, was die Gemeinde macht, das mache ich alles mit und das soll ja auch sein, das ist auch gut so. Und wir wollen ja auch verbindlich sein und Gemeinde ist die Gemeinde Jesu und da könnte ich eine ganze Predigt drüber halten. Das brauche ich ja jetzt gar nicht, das wisst ihr, die Wichtigkeit der Gemeinde. Aber ich will es erklären. Manche leben einfach nur zu Hause und für sie ist Reich Gottes Gemeinde. Das ist für sie Reich Gottes. Solange ich in der Gemeinde bin und dort mitarbeite, lebe ich hier Reich Gottes. Aber es ist mehr als nur die Gemeinde. Es ist mehr. Manche denken, dass Evangelisation dann stattfindet, wenn die Gemeinde eine evangelistische Veranstaltung hat. Und dann laden wir unsere Nachbarn ein. Dann gehen wir auf unsere Nachbarn zu. Weil jetzt gibt es ja eine Evangelisationsveranstaltung in der Gemeinde. Merkt ihr was? Wir werden abhängig von der Gemeinde. Ich meine, es ist sehr positiv und konstruktiv. Versteht mich richtig. Dass alles geistliche Bewegen und Wirken in uns, unser Reich Gottes Denken, nur noch von Gemeinde geprägt ist. Und dann werden wir plötzlich statisch. Dann ist der Christ nicht mehr sensibel und flexibel für das Wirken des Heiligen Geistes im Alltag, bei den Nachbarn oder wie auch immer. Oder im Ort, in der Arbeit, in der Schule, in der Universität. Weil er ist nur Gemeinde fokussiert und meint, wenn er da voll drin ist, dann lebt er das absolute Reich Gottes. Ich denke, ihr versteht mich. Absolute Wichtigkeit der Gemeinde, das würde ich nie anzweifeln. Genau das Gegenteil. Ich bin absoluter Gemeindetyp und trete für die Gemeinde ein und könnte da ein ganzes Seminar drüber halten, was es bedeutet. Und ich denke, dass dieses Statische auch gefährlich ist für Zeiten der Verfolgung und eine Uneffektivität mit sich bringt. Die Gemeinde Jesu in der Apostelgeschichte war dynamisch. Da ging ein Philippe plötzlich durch den Heiligen Geist geleitet los und predigte dann in der Wüste. Und wo sie hinkamen, predigten das Evangelium. Ich spüre hier Gemeinde, absolut. Aber ich spüre auch gleichzeitig eine Freiheit, Jeder Christ ein Evangelist, jeder Christ ein Reichsgottesdiener, wo immer Gott ihn hinstellt. Werden wir zu statisch, werden wir zu abhängig. Und wenn ich dann plötzlich meine Arbeit wechsle und an einem anderen Ort bin, finde ich mich in keiner Gemeinde mehr zurecht. Das darf nicht sein. Ich muss, wenn ich an einen Ort gehe, die erstbeste biblisch gegründete Gemeinde suchen, finden und mich einbringen können und mitarbeiten können. Versteht ihr mich? Reich Gottes, wo ich hinkomme und wo ich bin. Jesus, seine Jünger und die späteren Apostel lebten, jeder Einzelne in der Welt, mittendrin, etablierten, wo sie waren, das Reich Gottes. Das heißt für mich, in der Familie, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, im Sportverein, in der Schule, an der Universität, unter den Nachbarn, beim Einkaufen, wo ich hinkomme, bin ich Licht der Welt und etabliere Reich Gottes und will hier, dass Menschen sich bekehren. Als wir nach Chile gegangen sind, ein paar praktische Beispiele. Wir kamen da an, wir haben dort unter Mapuche-Indianern gearbeitet. Größter, ja, ich sage ungern Indianer, das hört sich so mit einer Feder an. Wie sagt ihr dazu? Indigen, wie sagt man? Völker, Urvölker. So, Mapuche, Urvölker Lateinamerikas. Da gibt es eine gute Million von denen und die wachsen auch, also die multiplizieren sich, gehen nicht ein. Und als wir dort ankamen, erstmal in der Stadt, gibt es auch viele Deutsche da so, und dann sah man uns gleich als Neulinge in der Stadt, ja, und da kam eine Frau auf uns zu, auch deutschstämmig, oh, Sie sind neu und so weiter, ja, was machen Sie denn hier in Chile? Ja, wir sind hier und wir ganz glücklich als Missionare, so in Chile kann man das auch sagen, normalerweise. Und dann sagte ich dann, ja, wir sind Missionare, wir arbeiten in Mapuche-Indianern. Was? Mitten im Zentrum der Stadt. Was? Wo? Mit denen? Lügnern, Betrügern, die Schlimmsten von den Schlimmen. Wie können Sie denn mit denen arbeiten? Und ich so, können wir ein bisschen leiser reden? So laut? Ja. Und das Einzige, was mir dann noch kam, sie noch anguckte und sagte, Gott liebt die Mapuche genauso, wie er sie auch liebt. Und Gott sieht da keinen Unterschied. Ja. Dann komme ich zu uns in den Ort, wo wir dann auch gelebt haben, so ein Dorf, so mitten unter den Mapuche-Indianern dann auch da, 25.000 Einwohner. Und dann komme ich dann so an den Hauptplatz und dann so ein Stand, so Stände und dann ganz viele Mapuche-Frauen auch, die so ihre Sachen da verkaufen. Und ich so völlig glücklich und Halleluja, ich bin auf Missionsfeld, ich kann es evangelisieren. Und ach, da sind sie, Mapuche, echte, reale. Und so, so richtig so, ich sprach ja auch schon Spanisch, ich konnte mit ihnen auch reden, ich war 2 Jahre vorher auch in Mexiko. Und dann kam ich mit ihnen ins Gespräch und dann, ja, fragte mich, ja, was machen Sie denn hier? Ja, Gott hat uns hierher geschickt und so und wir missionieren, also evangelisieren oder reden von Jesus. Unter den Mapuche-Indianern, die hat mich fast geschlagen, die Frau. Ihr Kulturzerstörer, was macht ihr hier? Du bist auch einer von ihnen. Und ja, was ist denn jetzt los? Ja. Und so ging das da los. Und dann merkte ich erstmal, hey, da müssen irgendwelche Leute vor mir, die an Jesus glauben, irgendwelche Fehler gemacht haben. Und dann merkte ich auf einmal, hier wurde nicht Reich Gottes gebracht zu den Menschen. Hier wurde eine Gemeinde mit Struktur gebracht, ja, eine deutsche Struktur oder amerikanische Struktur. Und dann wurde den Leuten gesagt, so, du hast dich jetzt bekehrt, so, jetzt darfst du nicht mehr bei dem Fest teilnehmen und dann darfst du das nicht mehr machen und das nicht mehr machen und dies nicht mehr machen. Und mit deinen Leuten sowieso Vorsicht, weil da sind, ne, und die Machi, das ist so eine Heilerin, Zauberin, mit der sowieso nicht und diese nicht und jenes nicht. Und du weißt ja, dein Volk, das sind auch Trinker und die trinken auch viel Alkohol, kein Alkohol. Christen trinken in Lateinamerika kein Alkohol. Möchte jemand als Missionar nach Lateinamerika gehen? Kein Alkohol, ja, nichts, gar nichts, ja. Und dann wurden diese Christen christianisiert und entweltet. Aus der Welt rausgeholt, abgeschirmt, weil sie ja noch gar nicht fähig sind, den Unterschied zu sehen. Und ehe sie fallen, schützen wir sie lieber. Und so kam ich da rein und dann merkte ich, da ist eine totale Kulturzerstörung, die da gemacht worden ist. Die Christen wurden nicht als Licht in die Welt geschickt, Die wurden als Licht ins Lichthaus geschickt. Ja. Und da merkte ich plötzlich, hier hat Gott wahrscheinlich einen Auftrag, auch für uns. Und dann merkte ich, wir haben mit dem Pastorenrat zusammengearbeitet, ganz toll, super Beziehung. Und dann merkte ich, dass Welt und Politik für die Gemeinde alles Sünde war. Welt, alles Sünde, Politik, alles korrupt, alles Sünde. Und damit wollen wir uns nicht beschmutzen. Dann ging man auch nicht wählen. Wen soll man überhaupt wählen? Sind doch sowieso keine Christen. Und so weiter und so weiter. Aber am Nationalfeiertag, dem 18. September, da wurden große Gottesdienste gefeiert mit allen Obrigkeiten und dann wurde eifrig für sie gebetet. Aber ansonsten wurden sie verdammt und fast verteufelt. Und dann spürte ich einfach von Gott, hey, das kann nicht sein. Ich glaube, wir Christen brauchen ein anderes Denken. Wir sind nicht berufen worden, uns zurückzuziehen und zu verteufeln. Wir sind berufen worden, die Menschen zu lieben und zu ihnen zu gehen. Und das ist das, was Römer, ich lese es nicht aus Zeitgründen, Römer 13, genau die Verse vor dem, was ich gelesen habe, was Paulus hier sagt. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer der andere liebt, hat das Gesetz erfüllt. Dann habe ich die Mapuche, mit denen wir gearbeitet haben, ihnen gesagt, ihr Lieben, und das Evangelium ihnen gepredigt vom Reich Gottes und ihnen gesagt, so ihr Lieben, wir werden jetzt anfangen, wir alle, wir gehen jetzt in die Welt hinein und werden unser Licht dort leuchten lassen. Und die Mapuche mussten sich alle organisieren in dieser Zeit. Sie mussten alle eingetragene Vereine gründen, damit sie Geld vom Staat bekommen können und so weiter. Haben sich dann alle organisiert. Präsident, Presidente, Tesorero und Secretario, also Kassenwart und Schriftführer. Und dann mussten alle Kommunen sich dann organisieren. Und dann ging's los. Und dann haben sich unsere Gläubigen auch wählen lassen. Und dann plötzlich wurden unsere Mapuche-Leute der eine oder andere Presidente. Presidente de la Comunidad. Und wer da Präsident, also Leiter ist, ist eine absolut geschätzte Autorität. Was der sagt, ist Gesetz. Keiner würde etwas gegen ihn sagen. Welch eine Chance, zu sagen, wir werden jetzt hier beten. Ja, so. Und das, alle würden das mitmachen. Und dann haben im Laufe der Jahre immer mehr Mapuche verantwortliche Posten übernommen, haben es gewagt. Und wisst ihr, wie weit das gekommen ist? Das ist dann so weit gekommen, dass in den Kommunitäten die Mapuche-Leute ihre eigenen Kassenwarts, Nichtgläubige, rausgeschmissen haben, weil die das Geld so veruntreut haben und gesagt haben, wir wollen hier einen Christen haben, einen Evangelico. Evangelico heißen wir da. Wir wollen hier einen Evangelico haben, weil die sind ehrlich. Und dann kamen die immer mehr auch in verantwortliche Posten hinein. Ist das nicht stark? In die Welt hinein. Und da haben wir dann Beerdigungen da gefeiert und da wird viel getrunken und gesoffen und da liegen die da bei der Beerdigung, welch eine Hilfe, liegen die dann da besoffen teilweise da rum, voll betrunken, Frauen, Männer und alles. Und dann haben die Christen haben immer gesagt, da gehen wir nicht hin. Ja, wir gehen kurz hin und sagen, hallo, der Herr segne dich oder vielleicht noch irgendwie und dann weg, wegen meiner Zeit. Und ich habe mich zu denen hingesetzt. Und einmal kam dann auch jemand auf mich zu, mit so einer Flasche Wein. Kommt auf mich zu. Ich sah ihn direkt auf mich zulaufen. Ich wusste, er wird auf mich zukommen. Er wollte mir diesen Wein jetzt anbieten. Und ich weiß, dass ich den nicht trinken darf, öffentlich. Bei mir zu Hause im Kühlschrank stand was anderes, aber öffentlich durfte ich das nicht. Und dann kam der auf mich zu und ich, nein, Herr, hilf mir, was mache ich jetzt? Wie geht das? Da kommt ein anderer Mapuche von hinten. Hey! Der ist Pastor, der trinkt keinen Wein, dem gibst du keinen. Und ich so, Halleluja, danke Herr. Aber wir haben uns mit den Menschen zusammen an einen Tisch gesetzt. Haben mit ihnen gegessen. Haben uns mit ihnen unterhalten. Und im Laufe der Jahre sind wir so Freunde von diesen Mapuche-Indianern geworden, ihr Lieben. Wir hatten Freundschaften gehabt. Und das ging so weit, ihr Lieben, dass selbst in den ungläubigen Gebieten, wenn da jemand gestorben ist, teilweise ich gerufen wurde. Ich wurde gerufen. Ich sollte dabei sein. Ich sollte was sagen. Und ich sollte auch ein Gebet sprechen. Ihr Lieben, ihr wisst, was ich gesagt habe und wofür ich gebetet habe. Und das, da haben sich plötzlich Türen geöffnet, Leben. Weil wir reingegangen sind. Weil wir den Mut hatten, in diese Welt hineinzugehen. In den letzten Jahrzehnten ist das Volk der evangelikalen Mapuche-Indianer auf 20% gewachsen. Auf 20%. Und die sind richtig aktiv. Und ich freue mich darüber. Als wir in Imperial bei uns im Ort, da haben wir dann auch gelebt direkt, haben wir angefangen, Kontakt zu unseren Nachbarn aufzubauen. Die Nachbarn der Gemeinde, wo wir hatten ein großes Grundstück bekommen von Gott, ein Wunder, und waren wir so mitten im Zentrum drinne, und dann haben wir Kontakt zu den Nachbarn aufgebaut. Die haben uns dann eingeladen, die Kinderarbeit in diesem Nachbarschaftskomitee zu übernehmen. Einmal im Jahr und dann mehrmals. Gemeinde rein, Kinderarbeit gemacht, evangelistisch. Dann sollten die Jugendlichen mitarbeiten. Dann wurde eine Wahl gemacht. Dann musste das neue Komitee, Nachbarschaftskomitee gewählt werden. Die wollten mich als Leiter haben. Ich sagte, ja, gerne, aber ich habe auch andere Aufgaben. Und dann bist du im Wahlkomitee mit drin, damit die Wahl richtig läuft. Okay, im Wahlkomitee mache ich mit. Habe dafür Ordnung gesorgt. Und als das neue Komitee dann gebildet war, standen sie da, 7, 8 Leute standen dann da. 50, 60 Leute waren da, alle glücklich und zufrieden, das neue Komitee, neue Kommission ist gegründet. Und dann sagt die ehemalige Leiterin, steht dann auf, sagt, so, alles Ungläubige. So, sagt sie, weil der Pastor Helmut jetzt bei uns ist, werden wir ihn bitten, dass er das neue Team jetzt, die neue Gruppe jetzt einsegnet und den Segen Gottes darüber ausspricht. Na logisch, kein Problem, Segen Gottes über sie. Da öffnen sich so viele Türen, ihr Lieben, wenn wir doch nur reingehen würden. Wir hatten bei uns im Ort dann eine Zeit gehabt, wo so viele Überfälle stattgefunden haben, Jugendbanden plötzlich sich gegründet haben, dass die Polizei es nicht mehr in den Griff bekam. Und dann, als eines Tages ein Mann bei lebendigem Leibe überfallen, mit Benzin überschüttet und verbrannt wurde, muss es erst so weit kommen? Leider musste es erst so weit kommen. Auch ich war unsensibel. Aber als das geschah, ihr Lieben, bin ich in meine Gebetskammer und habe geheult und habe Gott ein Versprechen gemacht und habe innerlich gesagt, das kann nicht so weitergehen. Und dann sind wir zur Polizei hingegangen. Mit der Gemeindeleiterschaft zusammen und haben gesagt, wir möchten gern die Informationen haben, wo die Quellen sind. Wo sind diese Jugendbanden? Wo sind die? Wo treffen die sich? Wir brauchen da einen strategischen Plan, damit wir konkret ins Gebet gehen können. Wollte er mir erst nicht rausrücken und dann plötzlich sagt er, wissen Sie was, ich weiß nicht warum, aber ich muss Ihnen diesen Plan geben. Aber geben Sie dem keinen weiter und sagen Sie niemandem, dass ich Ihnen den Plan gegeben habe. Und dann kriegten wir den strategischen Plan der Polizei, wo diese ganzen Herde der Jugendbanden waren. Und dann sind wir als Gemeinde ins Gebet, ins Fasten gegangen. Ihr Lieben, wenige Wochen später entdeckten die alle Schlüsselfiguren dieser Jugendbanden, sind alle eingesperrt worden. Und es kam Frieden in den Ort. Wir haben dann noch einen draufgesetzt. Wir haben dann einen Kongress, den nationalen Kongress bei uns dann gemacht, einen großen. Wir haben aus Brasilien eine Frau rangeholt, die damals eine der bekanntesten Hexen weltweit war, die sich bekehrt hat zu Jesus und eine Transformation erlebt hat. Die hat dann in diesem Kongress gepredigt. Und wir haben einen geistlichen Durchbruch bei uns im Ort erlebt, ihr Lieben. Es gab ein Vor und ein Danach. Und kurz danach kommt der Bürgermeister auf uns zu, ich muss mit euch reden, mit dem Pastorenrat. Und dann waren wir bei ihm im Büro. Und dann sagt er, ich kann nicht anders, ich weiß nicht warum, aber ich muss euch den Schlüssel der Stadt übergeben. Und dann hat der Bürgermeister uns symbolisch, also wirklich, das war ein echter Schlüssel, hat er uns die Schlüssel der Stadt übergeben. Die Schlüssel der Stadt zu haben, bedeutet Autorität zu haben. Anerkennung und Autorität. Und dann haben wir die Schlüssel der Stadt bekommen, ihr Lieben. Ja, und wir merkten einfach, dass Gott anfing, sein Reich in diesem Ort hier zu bauen. Im Ort und auf dem Land und den Mapuche-Indianern. Ihr Lieben, ich will schließen. Ich will damit sagen, ihr Lieben, dass die Gemeinde Jesu, jeder Einzelne, du und ich, einen Auftrag haben, da, wo Gott uns hingestellt hat, an deiner Schule, in der Universität, an deinem Arbeitsplatz, wo immer du bist, in deiner Nachbarschaft, dort das Reich Gottes zu etablieren. Dort hat Gott dich hingestellt, mit dem Chef, den du hast und mit den Mitarbeitern, die du hast. Als wir nach Deutschland kamen, letztes Jahr, haben wir übernatürlich eine ganz tolle Wohnung bekommen und wir freuen uns über die Nachbarn, die wir haben. Wir haben auch sofort Kontakte zu ihnen aufgebaut, so wirklich aus Liebe, nicht so Evangelisationskandidaten. Ja, so, die müssen wir evangelisieren. Ja. Ich brauche für meine Strichliste noch ein paar Kandidaten. So, ja. Ich will mal prüfen, ob ich wirklich ein Amt des Evangelisten habe. Nein, es war Liebe. Wirklich Liebe zu diesen Menschen. Dass wir sofort sie eingeladen haben bei uns zu Hause, sofort Kontakte aufgebaut haben. Plötzlich kommt der alte Nachbar unten da hoch, musste operiert werden. da und dann sagt er, Helmut, ich darf Sie doch duzen. Ja, okay, hier sind meine Wohnungsschlüssel. Wir waren so ein paar Wochen erst da. Hier sind meine Wohnungsschlüssel. Passt du auf meine Wohnung auf, während ich da in Bad Salzwedel bin? Vertrauen auf einmal. Und die eine sagte dann zu mir, Herr König, wir müssen unbedingt miteinander reden. Ich sage, warum? Sie wissen alle, dass wir gläubig sind. Warum? Er sagte, mein Geist ist irgendwie so leer. Ich glaube, ich brauche da mal Hilfe. Ich warte heute noch auf das Gespräch, das kommt noch. Ja. Aber wir bauen Beziehungen. Ich spiele Badminton. Ich bin Badminton-Spieler. Ja. Konnte ich in Chile nicht spielen. Jetzt bin ich zurück, gleich einen Badminton-Verein gesucht. Aber nicht, weil ich so gerne Badminton spiele. Ich sehe die Menschen da. Und ich habe schon so super Gespräche mit denen gehabt. Kein Schimpfwort kommt bei mir raus. Kein Fluch, kein nix und gar nichts. Die merken das auch. Die wissen, dass ich Christ bin. Und ich habe mit denen schon stundenlange Gespräche über den Glauben gehabt. Tolle, super Gespräche. Wenn ich da nicht drinne wäre, hätte ich je mit denen Kontakt gehabt? Beziehung bauen. Beziehung bauen. Und wir müssen nicht die Beziehung bauen mit dem Ziel, möglichst schnell, sofort und effektiv evangelisieren zu können. Wir wollen das, natürlich. Aber manchmal geht das nicht so schnell. Aber bau Beziehung auf. In der Schule. Ich lasse mich gerne in der Schule in Ämter reinwählen. Wir haben noch einen in der Schule, den wir sofort reinwählen lassen. Sofort. Elternrat. Schulelternrat. Und dann war ich plötzlich da ganz oben in irgendwelchen Räten da drin. Das sind Chancen. So kommt man, wie kommt man sonst an diese Menschen ran, wenn nicht so? Und ich glaube auch, und ihr Lieben, damit will ich schließen. Ich glaube auch, ihr Lieben, dass auch in dieser Politik, auch in diesem Land, Gott Menschen hineinstellen möchte, die die Weichen dieses Landes mit beeinflussen können. Ich bin kein Prediger, der sagt, Gott will das Reich Gottes jetzt schon hier komplett perfekt auf der Erde etablieren. Es gibt solche Prediger. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass ich glaube, dass wir mehr Verantwortung haben, als wir sie wahrnehmen. Und dass wir mehr das Reich Gottes bauen können und bauen sollen, als wir es tun. Ich glaube, da draußen sind so viele Türen offen, die Gott will, die wir einnehmen sollen. Und das ist das Neuland, was wir als Gemeinde brauchen. Neues Land, jeder für sich. Pack das an, wo du weißt, wo Gott dich hingestellt hat. Fliehe dem nicht. Flieh nicht, und ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen will. Flieht nicht in den Schutzwall der Gemeinde. Das ist die Gemeinde, sie ist ein Schutzwall. Aber flieht da nicht rein und fühlt euch da sicher und da draußen diese böse Welt. Genau hier werden wir ausgerüstet. Paulus schreibt in Epheser 4, er spricht auch von dem fünffältigen Dienst. Und er sagt, dass dieser fünffältige Dienst ist zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Hier findet Ausrüstung statt. Ausrüstung für hier und Ausrüstung für draußen. Sind wir fähig? Sind wir ausgerüstet? Nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, nach 40 Jahren Christsein? Können wir uns dieser Welt stellen? Haben wir Daniels, die bereit sind, auch in politische Bereiche reinzugehen, Ämter zu übernehmen und da standhaft für den Glauben einzustehen? Haben wir sie? Sind sie da? Wer ist bereit? Prägt die Gemeinde solche Menschen? Fördert diese Gemeinde dieses Denken? Bauen wir Reich Gottes? Wollen wir Reich Gottes bauen? Wollen wir die Türen ausnutzen, die Gott öffnet? Das ist unser Auftrag. Das ist Gemeinde. Die Gemeinde ist eine in sich stärkende und eine aussendende Gemeinde. Reich Gottes bauen. So möchte ich euch ermutigen, ihr Lieben, wenn wir die vergangenen Erweckungen beobachten, wie heißt es da in Wales, da ging es nicht um Wachstum, da ging es nicht um Zahlen, da ging es nicht um Verkauf von Büchern. Viele Richter und Polizisten hatten keine Arbeit mehr, weil kaum noch Verbrechen begangen wurden. Viele Bars schlossen, weil es kaum noch Trinker gab. Die Zeitungen waren voll von Nachrichten über Gottes Wirken in der Erweckung. Sogar die Pferde in den Bergwerken spürten die Veränderung, weil die Bergwerksarbeiter sie jetzt mit Liebe behandelten, statt mit Flüchen und Schlägen. Das ist, wenn Erweckung kommt. Was wollen wir? Wachstum oder Erweckung? Reich Gottes. Ich predige nicht Erweckung. Ich will Reich Gottes predigen. Reich Gottes. In einer echten Erweckung, oder ich will so sagen, wo das Reich Gottes wieder richtig kommt, gewinnen die Prediger und die Christen im Allgemeinen Mut, um gegen die Unmoral in ihrem eigenen Leben, in der Gesellschaft und innerhalb der Kirchen anzugehen. Der Kontrast zwischen den echten Christen und unbekehrten Welt tritt viel schärfer zutage. Aber heute, im gegenwärtigen westlichen Wachstum, werden viele Neubekehrte mit einer billigen Gnade gewonnen und haben nie wirklich ihre Sünden bereut. Also Leute, Geschwister, Brüder und Frauen, Geschwister in dem Herrn, gebt dem Heiligen Geist Raum in euch und ich auch in mir. Denn die Liebe Gottes, Römer 5, Vers 5, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir haben die Liebe Gottes erhalten und wir haben sie, damit wir die Menschen lieben und das Reich Gottes hier auf dieser Erde, wo Gott uns hingestellt hat, aufbauen. Lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Jesus ist das Licht in dir. Lass Jesus durch dich leuchten. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und besonders oder auch, wenn du in die Gemeinde kommst. Lass dein Licht leuchten. Der Herr segne euch. Lass mich beten. Herr, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du ja dich selbst in erster Linie gegeben hast. Du selbst das Vorbild gewesen bist, geworden bist und du selbst hier auf dieser Erde das Reich Gottes gebracht hast, etabliert hast. Du bist unser Vorbild und du hast in diesem Bringen auch ein Evangelium, das Evangelium gebracht, diese frohmachende und freimachende Botschaft von Jesus Christus. Und ich danke dir, dass durch das, was du getan hast und dann die Ausgießung des Heiligen Geistes, deine Gemeinde hier auf dieser Erde ihren Initialfunken gefunden hat und Pfingsten stattgefunden hat, dein Heiliger Geist ausgegossen wurde und dann dieses Evangelium und das Reich Gottes in alle Welt ausgestreut worden ist, bis nach Chile, bis an die Enden der Erde. Und noch fehlt viel. Noch fehlt viel. Und du hast gesagt, dieses Evangelium wird verkündigt werden allen Nationen. Und es ist mein Gebet, Herr, dass diese Gemeinde hier, wir als Gemeinde in diesem Land, dass wir unseren Auftrag wieder neu aufnehmen, dass wir der Gemeinde das geben, was sie braucht und uns so einbringen, wie wir es sollen und müssen, verbindlich sind, verpflichtend sind, alles reingeben und der Gemeinde wirklich von Herzen als dem Herrn auch dienen und Vorbild in der Gemeinde sind und wachsen und reifen. Aber dass wir aus dieser Gemeinde heraus auch bereit sind, rauszugehen in diese Welt, das Reich Gottes da zu etablieren, wo du uns im Alltag, wenn wir nicht in der Gemeinde sind, im Alltag hinstellst und dort dein Reich bauen. Herr, dein Reich komme. Dein Reich komme. Herr, was Besseres kann uns gar nicht geschehen, auch in diesem Land, dass dein Reich kommt. Und wir wollen das beten, wir wollen es bitten und wollen sagen, ja, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So wie er im Himmel geschieht, soll er auch hier auf Erden geschehen, Herr. Es geht um dich, wir wollen dich, Jesus. Du sollst neu wieder wichtig werden in unseren Herzen. Dein Reich soll neu wichtig werden in unserem Denken und Handeln. Nicht unser Garten, unser Hobby und was uns sonst im Alltag so viel auch Zeit raubt und Zeit nimmt, sondern dein Reich. Es geht um dein Reich, Herr. Es soll kommen, Herr. Dazu hast du uns hier in diese Welt gestellt, dass wir Licht sind in dieser finsteren, dunklen Welt. Und du hast uns nicht allein gelassen. Du hast gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich werde euch einen anderen Beistand senden, der immer bei euch sein wird. Den Geist der Wahrheit. Und wir haben deinen Heiligen Geist bekommen. Wir sind nicht alleine hier in dieser Welt. Und mit deinem Heiligen Geist und durch deinen Heiligen Geist sind wir mehr als Überwinder und dürfen mit Kraft, Vollmacht und Autorität das, was du getan hast, auch hier in unserem Alltag tun und umsetzen zum Lobpreis und zur Verherrlichung deines Namens, dem Namen Jesus Christus, dieser Name, der über alle Namen ist. Ihm sei Ehre, Lobpreis und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, der Herr segne euch.